DW Menschen und Märkte.
Heute berichten wir über die internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt, über Klimasorgen in Australien und Brasilien und über die Textilindustrie, die davon profitiert, dass in vielen Ländern Gesetze zum Schutz der Arbeitnehmer fehlen. Mein Name ist Insa Wrede. Jahrzehntelang war die internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt die weltweite Leitmesse der Autobranche. Mit großem Brimborium, viel Glanz und Glamour führte hier die Autoindustrie ihre neuen Karossen vor. Ob das so bleibt, ist fraglich, denn die Zeiten sind inzwischen stürmischer geworden. Die Autobauer müssen sich auf strengere Klimaschutzgesetze einstellen und dafür kräftig investieren, während sie gleichzeitig die einbrechende Konjunktur zu spüren bekommen. Das zeigt sich auch auf der IAA. Conny Bechstedt.
Von Emotion bis Vision, von Freiheit bis Sicherheit und ja, nach einer Minute mit vielen Schlagwörtern kommt das Stichwort im Werbefilm für die IAA dann doch noch. Es geht auch um Autos. Autos und alles drumherum ist da, heißt es im Film. Viele Hauptakteure, die Autohersteller nämlich, sind aber diesmal eben nicht da. Von Toyota über Aston Martin zu Renault und Peugeot bis zu Mitsubishi. Einen Grund für die Absage nennt Kolja Rebstock, Geschäftsführer von Mitsubishi Motors Deutschland.
Eine Messe verschlingt enorme Kosten, ist ein sehr teures Investment. Und ich glaube, dass wir direkt beim Kunden über die Autohäuser oder bei Veranstaltungen die Marke mindestens so gut ins Licht setzen können wie bei so einer großen Automobilmesse, wo wir als kleinere Marke manchmal auch etwas untergehen.
Teuer ist der Messeauftritt in Frankfurt für alle, auch für die großen Konzerne. Und so werden auch die Stände von Mercedes, VW oder BMW in diesem Jahr kleiner, bescheidener ausfallen. BMW etwa wird seine Ausstellungsfläche in der Messehalle 11 von vorher 11.000 Quadratmeter auf 3.000 Quadratmeter eindampfen. Nicht mehr klotzen scheint das Motto zu sein. In Zeiten von Vertrauensverlust nach der Dieselkrise und wirtschaftlicher Turbulenzen auch nötig, meint Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer.
Derzeit ist es so, dass wir über Kurzarbeiten sprechen bei Zulieferern, dass wir über Entlassungsprogramme sprechen bei Zulieferern. Bei den Autobauern werden auch Kurzarbeiten angesetzt. In so einer Zeit dann mit Shampoos in Frankfurt die Zukunft zu feiern, das fällt schwer.
In Shampoos-Laune sind die Verantwortlichen beim VDA vermutlich auch nicht. Im Vorfeld mussten sie massenhaft Absagen verkraften und dass eine IAA nicht mehr mit Supersportwagen, PS-Protzen und megateuren Luxuskarossen werben kann, ist längst angekommen. Der VDA wirbt deshalb mit einem neuen Messekonzept mit den Bereichen Conference, Exhibition, Experience und Career, erklärt Martin Kors beim VDA verantwortlich für die IAA.
Heute ist die Herausforderung darin, eine Plattform zu bieten, wo Technologie gesehen werden kann, wo Technologie erfahrbar gemacht wird und wo eben über Mobilität diskutiert werden kann. Und das glauben wir mit der IAA 2019 in einer Breite und Tiefe zu machen, wie wir es nie zuvor hatten.
Und diese Erfahrung sollen natürlich möglichst viele Besucher machen. Vor 2 Jahren sind 810.000 Menschen zur IAA gekommen. 2015 waren es noch über 930.000. Ob das neue Messekonzept der IAA 2019 aufgehen wird, wissen wir am letzten Messetag, am 22. September.
Ein Beitrag von Conny Bechstedt. Die Autofans, die am Samstag die IAA ansteuern, könnten einige Probleme haben, das Messegelände überhaupt zu erreichen. Schon im Vorfeld haben Klimaschützer Proteste und Demonstrationen angekündigt. Lars Hoffmann mit den Details.
Am kommenden Samstag sollen Radfahrer in einer Sternfahrt in die Frankfurter Innenstadt kommen. Unter anderem kommen die Demonstranten aus Mannheim, Stuttgart, Freiburg, Marburg und Fulda mit dem Fahrrad zum IAA-Gelände. Teilweise geht es rund um Frankfurt über Autobahnen, die zeitweise gesperrt werden müssen. In der Innenstadt rund um das Messegelände dürfte der Verkehr zeitweise zum Erliegen kommen. Die Polizei geht von rund 20.000 Teilnehmern aus. Am Sonntag will dann das Bündnis Sand im Getriebe mit mehreren hundert Aktivisten die IAA blockieren und ruft zu zivilem Ungehorsam auf. Die Polizei erwartet derzeit sowohl am Samstag als auch am Sonntag friedliche Proteste. Die Veranstalter, wie unter anderem der BUND, Greenpeace, die Naturfreunde Deutschland oder ATTAC, fordern eine grundlegende Verkehrswende. Weniger Pkw, mehr öffentlicher Personennahverkehr. Sie kritisieren, die Autoindustrie setze nach wie vor auf große und schwere Autos mit Verbrennungsmotoren.
Lars Hoffmann. Auch in Australien gehen die Menschen auf die Straße für den Klima- und Umweltschutz und um das Great Barrier Reef vor dem Untergang zu bewahren. Die größte Kohlemine der Welt, die der indische Bergbaukonzern Adani im Bundesstaat Queensland bauen will, erhitzt die Gemüter. Die nationale Regierung hatte die Mine schon früh genehmigt. Im Juni kam dann auch die Erlaubnis vom Bundesland. Die Umweltaktivisten geben sich aber nicht geschlagen, wie Lena Bodewein berichtet.
Stopp, Adani! Stopp, stopp, Adani!
Auf welcher Seite der Geschichte stehst du? Fragen die Anti-Adani-Aktivisten auf ihren Transparenten und fordern alle anderen Australier auf, es ihnen gleich zu tun. Die Bauarbeiten an der größten Kohlemine der Welt zu stoppen.
Hier. Like everybody else, because
Laura ist hier, weil sie, wie 80% der Australier, gegen die Mine des indischen Bergbaugiganten Adani in Queensland ist. Nach jahrelangem Verfahren hat die Regierung des australischen Bundesstaates Queensland die Mine schließlich genehmigt. Die geförderte Kohle wird nach Indien transportiert. Und zwar fahren die riesigen Frachtschiffe direkt durch das Great Barrier Reef. Dieses einzigartige UNESCO-Welterbe wird jedoch nicht nur durch mögliche Kollisionen und Verschmutzung des Meeres bedroht, sondern vor allem durch den Klimawandel, den die australische Kohle weiter anfeuert.
In den vergangenen Jahren waren meine Kollegen und ich sehr damit beschäftigt, die Auswirkungen der Erderwärmung auf das Great Barrier Reef zu untersuchen. Die waren ziemlich verheerend. 2016 und 2017 hatten wir Rekordwassertemperaturen, die viel zerstört haben.
Erzählt Terry Hughes, Direktor des Australischen Zentrums für Korallenriffforschung. Das Ergebnis seien hunderte stark beschädigte Riffe, die kränkesten Korallen, die er je gesehen habe. Das Ergebnis der Parlamentswahlen im Mai 2019 hat die Situation nicht verbessert. Die Australier haben sich mehrheitlich für eine Regierung entschieden, die erneuerbaren Energien nicht traut und Warnungen vor dem Klimawandel als alarmistisch bezeichnet.
Unsere Regierung unterstützt immer noch den Ausbau der fossilen Brennstoffindustrie. Neue Kohleminen, mehr Fracking von Methangas, Kohleflötzgas, überall in Australien. Für mich hat die Politik komplett versagt in ihrer Verantwortung für das Great Barrier Reef.
Die Wirtschaft ist der treibende Faktor. Jobs jetzt schlagen Riffe in der Zukunft. Australiens Bodenschätze, vor allem die Queenslands, sind ein wichtiger Teil davon, meint der Wirtschaftsförderer von Townsville, Michael McMillan.
Historisch betrachtet sind die wirtschaftlichen Säulen des ländlichen Queensland Bergbau und Bodenschätze sowie Landwirtschaft. Wenn wir eine davon verlieren sollten durch eine Agenda, die vom Umweltschutz bestimmt wird, dann wird sich das signifikant auf den ganzen Norden auswirken, aber auch auf die Steuereinnahmen von Land und Bund.
Dieses Argument vom Bergbau als Jobbeschaffer erkennt Wendy Tubman nicht an. Sie ist Umweltschützerin und Stop Adani-Aktivistin.
You can't have a strong economy if your environment is gone to pieces.
Es gibt keine starke Wirtschaft, wenn deine Umwelt ruiniert ist. Das funktioniert einfach nicht.
Die Statistiken geben ihr recht. Die Zahl der Jobs durch Kohle wird sehr niedrig bleiben. Für neue Minen werden viele Arbeiter von außerhalb geholt. Dagegen bringt das Great Barrier Reef nach Erhebung einer Beraterfirma Jobs für 64.000 Menschen und Einnahmen von 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und, betont Wendy Tubman,
das Great Barrier Reef ist Welterbe. Es gehört nicht Australien, es gehört der Welt. Und wir sollten die Verantwortung dafür tragen. Aber wir tun es nicht. Wir töten es für ein paar Tonnen Kohle.
Es gibt keine Jobs auf einem toten Planeten und ein totes Riff lockt auch keine Touristen an, so die Umweltaktivisten. Ein Beitrag von Lena Bodewein. Was für Australien das Great Barrier Riff ist, ist für Brasilien der Amazonas-Regenwald. Seit Wochen wird berichtet, dort brennt es in ungeheurem Ausmaß. Wie ungeheuer die Vernichtung des Regenwaldes genau ist, zeigen neueste Daten. Ivo Maruschik.
Die Abholzung in Brasiliens Amazonasgebiet hat unter der Regierung Bolsonaro enorm zugenommen und sie setzt sich fort. Allein im August wurde mehr als dreimal so viel Wald gerodet wie im selben Monat des Vorjahres. Das geht aus den neuesten Zahlen des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung hervor. Diese Behörde wertet ständig Satellitenbilder aus. Wenn sich auf diesen Bildern Änderungen zeigen, dann erzeugt das System automatisch Warnmeldungen. Und aus diesen Meldungen lässt sich dann eine ungefähre Schätzung der neu gerodeten Waldfläche erstellen. Demnach wurden allein im August rund 1700 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Das entspricht der dreifachen Fläche des Bodensees. In den letzten Wochen hatten Satellitenauswertungen vor allem eine enorme Zunahme der Brände im Amazonasbecken angezeigt. Dabei werden andere Sensoren und andere Systeme verwendet. Die Daten ergänzen sich aber zu einem Gesamtbild. Präsident Bolsonaro ist die Veröffentlichung der Abholzungsdaten ein Dorn im Auge. Er hatte deswegen vor einem Monat den Leiter des Instituts für Weltraumforschung entlassen. Trotzdem gibt die Behörde weiterhin ihre Messdaten bekannt.
In diesem August wurde dreimal so viel Regenwald vernichtet wie im August 2018. Das war Ivo Maroschik. Es hört sich so niedlich an, der grüne Knopf. Dabei könnte das neue staatliche Textilsiegel, das Bundesentwicklungsminister Gerd Müller heute vorstellte, für viele Menschen in der Textilbranche über Leben und Tod entscheiden. Zum einen geht es um Sicherheit in der Produktion. So eine Katastrophe wie das Rana Plaza-Unglück 2013, als in Bangladesch eine riesige Textilfabrik zusammenkrachte, soll sich nicht wiederholen. Zum anderen geht es aber auch um faire Entlohnung, soziale und ökologische Standards. Aber ob dafür ein Siegel reicht, Kai Clement berichtet.
Es ist ein kleines Symbol, aber ein großes Versprechen. Textilien vor allem in Entwicklungsländern gerechter, nachhaltiger und sicherer herzustellen. Ein umfassender Katalog soll das gewährleisten. Der verlangt unter anderem die Einhaltung des Mindestlohnes oder Grenzwerte für bestimmte Chemikalien. Vor 6 Jahren war das Fabrikhochhaus Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt. Über 1100 Menschen, die dort für Textilfirmen arbeiteten, wurden getötet.
Jetzt machen wir den Knopf dran, den grünen Knopf für sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Kleidung. Es geht um Menschlichkeit.
Entwicklungsminister Müller kündigt an, 27 Unternehmen bekämen noch heute das staatliche Siegel. Insgesamt 70 zeigten bislang Interesse. Müller fordert nun auch die öffentliche Hand auf, etwa beim Kauf neuer Uniformen auf den grünen Knopf zu setzen. Verbindliche Zusagen dafür hat er aber nicht. Dafür hat er sich 2 Unternehmensvertreter mit auf die Bühne geholt, die den grünen Knopf schon jetzt als Gütesiegel für einen Teil ihrer Ware bekommen. Darunter Antje von Dewitz vom Outdoor-Ausrüster VD. Die sieht ihre Branche in der Bringschuld mit ihrem hohen Energie- und Chemikalienverbrauch, die Textilindustrie als drittgrößter Produzent von Mikroplastik.
Dann der Fakt beispielsweise, dass von 2000 bis 2014 sich die Produktion von Bekleidung weltweit verdoppelt hat. Also auch dieses Problem des Überkonsums.
Noch ein Siegel, sagen dagegen Kritiker, wenn auch immerhin ein staatliches. Zugleich nur eine freiwillige Selbstverpflichtung bemängeln diejenigen, die sich mehr wünschen. Etwa das Netzwerk Kampagne für saubere Kleidung.
Freiwillige Selbstverpflichtungen, die kann man einhalten, muss man aber nicht einhalten. Und wir sind der Meinung, wir brauchen endlich Gesetze.
Auch reiche es nicht, Nähen, Färben und Bleichen zu kontrollieren. Zumindest noch nicht, aber die Baumwollproduktion, das Weben oder Spinnen. Und statt Mindestlöhnen müsse es um eine tatsächlich existenzsichernde Bezahlung gehen, verlangt auch Bärbel Kofler von der SPD, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
Dahin muss sich das Siegel entwickeln. Und ich hoffe, dass das im Laufe der Pilotphase auch geschieht.
Der Entwicklungsminister nennt den grünen Knopf einen Premiumstandard und einen Anfang. Eine Ausweitung auf die Europäische Union sei sein Ziel. Zudem befrage man derzeit Unternehmen zu menschenrechtlichen Standards bei der Produktion im Ausland.
Wir werten die Fragebogen aus. So weniger wie 50% die Erfordernisse erfüllen, wird es zur Vorlage eines Gesetzes kommen, eines Lieferkettengesetzes.
Und zwar noch diese Legislaturperiode, sagt Müller. Vorerst aber ist der Kunde am Zug, sich für das Siegel zu entscheiden und dafür gegebenenfalls auch mehr zu bezahlen. Wunsch und Tat, das räumt Müller ein, seien da aber weit auseinander.
75% wurden fair produziert und 5% kaufen fair produziert.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller schiebt die Verantwortung erst einmal zu den Konsumenten. Ein Beitrag von Kai Clement. Es ist nicht das erste Mal, dass Unternehmen versuchen, etwas gegen Missstände zu tun. Bislang sollten sogenannte Audits, also Kontrollen durch unabhängige Kontrolleure und Nichtregierungsorganisationen, die schlimmsten Auswüchse verhindern. Der Erfolg war mäßig. Sobald die Kontrolleure durch die Tür waren, wurden die alten Zustände in den Fabriken wiederhergestellt. So ist auch die Situation der über 730.000 Näher und Näherinnen in Kambodscha weiterhin düster. Holger Senzel hat mit einigen gesprochen.
Hunderte Frauen, dicht an dicht, in einer riesigen Wellblechhalle bei Phnom Penh, schneidern die T-Shirts und Shorts, die wir in den Textilketten und Boutiquen im reichen Westen zum Schnäppchenpreis kaufen, sowie die 34-jährige Sophie.
Es ist wahnsinnig heiß in der Produktionshalle. Die Lüfter reichen nicht. Klar kannst du zwischendurch mal aufs Klo gehen, aber du musst dich beeilen. Wenn du zu oft gehst, dann schimpft die Vorarbeiterin.
160 Euro monatlich für 60 Stunden Arbeit, das ist auch im armen Kambodscha nicht viel. Montag bis Samstag kümmert sich Sopes Mutter um die beiden Söhne der geschiedenen Näherin. Die Familie lebt in einer kleinen Hütte in einem Vorort Phnom Penhs. 5 Menschen müssen von Sopes Einkommen leben. Meist gibt es nur Reis. Für Fisch und Fleisch reicht das Geld nicht, erzählt Sopes Mutter.
Es ist hart. Meine Tochter hat ja keinen Ehemann mehr, der mitverdient. Sie muss mit ihrem kleinen Gehalt alleine für uns sorgen. Wenn jemand krank wird, müssen wir am Essen sparen, um den Arzt bezahlen zu können.
Die Näherei, in der Sopé arbeitet, produziert für viele Markenhersteller. Die EU ist weltweit größter Abnehmer für Textilien in Kambodscha, einem der ärmsten Länder der Welt. Berichte über unmenschliche Arbeitsbedingungen in den Fabriken haben den Druck auf die Produzenten erhöht. Der Arbeitsschutz wurde verbessert, Atemschutzmasken beispielsweise sind inzwischen Standard. Auch die Löhne haben sich erhöht, aber davon haben die Näherinnen meist nichts, sagt Sopé.
Wenn Modefirmen Druck aufbauen und wir dann Lohnerhöhungen bekommen, so wie letztes Jahr, dann hat das seinen Preis. Aus meinem Team wurden von 30 Näherinnen gleich 5 entlassen. Und wir anderen müssen nun dieselbe Stückzahl in 8 Stunden schaffen, statt in 10.
Hungerlöhne, Akkordarbeit, Zusammenbrüche. Fast die Hälfte der Frauen leidet laut einer Studie unter Blutarmut, ein Zeichen von Vitaminmangel. Ein Fünftel ist untergewichtig. Offiziell haben sich die Standards verbessert, sagt Jung Leab von der Näherinnen-Gewerkschaft. Aber das sei Augenwischerei.
Kambodschas Arbeitsschutzgesetze werden leider nicht umgesetzt. 2 Überstunden sind erlaubt, aber 4 sind schon fast Standard. Die meisten Frauen haben auch nur Kurzzeitverträge. So leben sie ständig in der Angst um ihren Arbeitsplatz. Die Firmen halten sie klein.
Nach der 10-Stunden-Schicht in der Näherei arbeitet Sopé weitere 3 Stunden als Aushilfe in einem Biergarten. Das bringt noch einmal 43 Euro im Monat. Meistens schläft sie dort auch, denn morgens um 6 sammelt der Kleinbus der Näherei sie wieder ein.
Ich vermisse meine Jungs wahnsinnig. Aber ich muss das hier machen, damit sie zur Schule gehen können. Ich bin so müde, aber ich habe keine Wahl.
Holger Senzel über das harte Leben der Näherinnen und Näher in Kambodscha. Das war's für heute aus der Wirtschaft. In der Technik war Christoph Grove, mein Name ist Insa Wrede. Vielen Dank fürs Zuhören und seien Sie morgen wieder dabei.
Das war ein Podcast der DW.